Wir kommen zur Presseschau, heute mit Marius Kaller. Ja, und da geht's los mit den Salzburger Festspielen. Die haben begonnen als erste ihrer Art und auch die erste Oper mit großem Orchester seit dem Lockdown ist dort gespielt worden. In der Süddeutschen Zeitung wird das besprochen. Wie wird denn diese Eröffnung beurteilt?
Das ist großes Thema heute, also fast in allen Zeitungen, in der Rundschau, auch in der FAZ, das ist überall drin. Großes Lob gibt es für die Aufführung der Elektra auf allerbestem Niveau. Zum Beispiel hat das Jan Brachmann gesungen, gesehen und gefunden und gehört in der FAZ, der musikalische, gesangliche Glanzleistungen noch weiter beobachtet hat. Reinhard Brembeck in der Süddeutschen Zeitung desgleichen. Herrlich und erfüllend sei es gewesen, seit Monaten wieder großes Programm, volles Orchester, großer Raum und die Sänger. Und der Autor meint, das allein ist wohl für viele Besucher das Risiko dieses Abends wert. Also dieses Wort Risiko läuft damit. Mhm. Und es heißt weiter, schließlich wisse noch niemand, ob dieser Abend nicht doch ein Superspreader-Event gewesen sei. Und so breche der Jubel auch schnell in sich zusammen. Alle seien erschöpft, Teil eines solchen Experiments gewesen zu sein. Und die Frage, die sich anschließt, ist es wirklich vorstellbar, dass Oper nur als solch ein emotional aufreibender Tanz auf dem Vulkan möglich sein soll? Also der Kritiker verbindet Risiko und Musikerlebnis und schreibt, die Musik dampft und schnaubt, sie keucht und kreischt, sie springt den Hörer wie ein Raubtier an, schleudert ihn achtlos in eine Ecke. Aber Sätze wie, es war das Risiko wert oder Kunsterlebnis als Tanz auf dem Vulkan, also als wenn es einen besonderen Thrill hätte, die große Oper mit Risiko, ich muss gestehen, das fand ich etwas verstörend zu lesen, da bleibt ein wenig Ratlosigkeit.
Kann ich verstehen. Ja, Ratlosigkeit scheint ja auch ein gutes Stichwort für einen Kommentar in der FAZ zu sein. Da geht es um die Demonstration in Berlin gegen Maske und Sicherheit vom Wochenende. Und wie geht der Kommentar damit um?
Ja, das ist schon die Richtung Ratlosigkeit, zweiter Teil. Die Corona-Leugner in Berlin beschreibt dort Hanna Bethke und sie macht erstmal auf den Widerspruch aufmerksam. Sie skandieren dort, wir sind laut, weil ihr unsere Freiheit klaut, aber sie ziehen demonstrierend ohne Masken durch die Stadt und die Autorin fragt irritiert, sieht so ein unfreies Land aus? Ein paar Anleihen bei der linken Protestkultur hat sie gesehen. Es gäbe gar keine Pandemie, keine Gefahr durch das Coronavirus. Wurde dort verlautbart, stattdessen trage man ein neues Licht in die Welt, wie gesagt wurde. Meditationskurs für Anfänger, fragt die Autorin. Querdenker nannten sich einige der Protestierenden, Impfgegner, rechtsextreme Plakate waren zu sehen. Und die Nähe zu diesen scheint viele Teilnehmer nicht zu irritieren. Sei halt so, wurde gesagt.
Erstaunlich eigentlich. Hm?
Ja, eigentlich schon. Und am Ende des Artikels heißt es dann, unterdessen steigen die Infektionszahlen dramatisch an, doch die Masse ruft, Masken weg, wir sind das Volk. Also schon schwer zu verstehen, das alles.
Tja, dann kommen wir jetzt zur Welt. Da wird eine Musikerin vorgestellt, die auf ausgesprochen alternative Weise im Musikgeschäft unterwegs ist. Wie sieht das aus?
In der Tat ein erstaunliches und erfolgreiches Experiment. Eine Pionierin der Mikroökonomie ist die US-Musikerin Amanda Palmer. Sie ist ohne Plattenfirma, ohne Manager, Produzent und so weiter unterwegs. Alles selbst in der Hand hat sie Crowdfunding, also fanfinanziert. Die Alben, die Tourneen, alles selbst gemacht, mit der Folge vollständiger künstlerischer Autonomie. Keiner nimmt Einfluss auf die Musik, angefangen von der Gestaltung des Plattencovers. Oder auch die Zahlen für den Albumverkauf, das ist unwichtig, denn über ihre Plattformen, ihre Webseite hat sie das Geld schon eingesammelt. Und die Musikerin meint, man sitzt nicht in Konferenzzimmern Männern gegenüber, in Anzügen mit Dollarzeichen in den Augen, die nichts anderes wollen, als herausfinden, wie sie mit dieser Sängerin das meiste Geld verdienen können. Auch die Organisation der Tourneen ist in ihrer Hand, das sei durchaus stressig und teuer, meint sie. Am Ende bleibe auch nichts übrig, aber dank ihrer Community bekommt sie alles finanziert. Mikroökonomie heißt so etwas, finanziert durch Fans. Reich wird sie nicht, das steht diese Musik für eine Mischung aus Punk und Folk. Aber es ist ein autonomes Leben ohne Labels, Kunst ohne Kapitalismus, Meetings ohne weiße alte Männer. So wird das hier durchaus sympathetisch beschrieben.
Tja, dann machen wir weiter. Nicht mit weißen alten Männern, sondern eher jüngeren. Fußball, Geisterspiele im Fußball haben wir gesehen und sie werden weitergehen. Aus den USA kommt jetzt eine ganz neue Idee. Worum geht's da?
Man simuliert einfach komplett das Publikum. Also nicht nur ein paar Kameraden, die man so pappmäßig da reinsetzt, sondern ein richtiges jubelndes Publikum. Bei den Übertragungen der Baseballliga ist das schon üblich. Das Problem, anders als beim Kino, kann man so ein Publikum nicht zeigen. Zeitraubend dann mit vielen Details da präsentieren, damit das real aussieht. Denn die virtuellen Zuschauer müssen ja schnell auf Live-Ereignisse im Sport reagieren und die kann man nun mal nicht antizipieren. Und da kann es auch schon mal sein, dass bei einer erfolgreichen Reaktion ein paar Sekunden vergehen, bis dann der wirklich sportgemäße Jubel ausbricht. Auch bei der Gestik, bei der Mimik, naja, geht so, meint der Autor. Immerhin, virtuelle Besucher können sich nicht anstecken. Das ist doch schon was in diesen Zeiten. Und der Autor Michael Moorstedt meint, der nächste Schritt wäre dann die Ersetzung der Spieler durch virtuelle Kameraden. Also immunologisch vielleicht zu befürworten, sportlich, naja, ich weiß nicht.
Naja, gut, dann gibt es aber auch den ein oder anderen Grund, der dafür sprechen könnte. Das war die Kulturpresseschau. Vielen Dank an Marius Kaller.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.